Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio Family Koblenz.
Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense.
Jan Zander zu Gast bei Praxisgeflüster, dem Podcast der Physio Family Koblenz. Jan, wir hatten ja schon mal, ich will nicht sagen einen untauglichen Versuch, wir hatten eigentlich einen sehr, sehr guten Versuch, aber ist leider an technischen Problemen gescheitert. Deswegen umso cooler, dass du heute nochmal da bist, um dieses tolle Gespräch von damals fortzusetzen. Vielleicht stellst du dich an der Stelle erst nochmal ganz kurz vor.
Ja, hi Chris, erstmal schön, dass ich nochmal hier sein darf. Das war ja damals im Rahmen der Cube-Veranstaltung hier. Also erstmal zu mir. Ja gut, ich habe eine Praxis in Rösrath, das ist bei Köln. Wir haben die Physiopraxis seit 10 Jahren und wir haben jetzt seit etwas über einem Jahr einen Trainingsbereich integriert, was wir machen konnten, weil die Anwaltskanzlei neben uns frei wurde. Und wir haben jetzt einen E-Gym-Trainingszirkel drin und noch ein paar andere Tools, die wir über die Zeit jetzt angeschafft haben. Und wir haben mittlerweile ab Oktober dann 8 Physios und 2 Praxismanager und 2 duale Studenten für den Trainingsbereich plus ein paar Minijobber. Und tatsächlich jetzt nach einem Jahr haben wir schon an die 360, 370 Trainierenden bei uns im Trainingsbereich, was mich vollkommen überrascht hat und was ich nicht für möglich gehalten habe. Und dennoch bin ich sehr froh, dass es so gelaufen ist und auch, dass ich diesen Schritt gegangen bin, wogegen ich mich erst gesträubt habe, nochmal zu vergrößern.
Ganz kurz einhaken, aus welchem Grund hast du dich gesträubt?
Ich dachte, guck mal, ich habe jetzt meine Praxis seit damals ja 8 Jahren. Ich habe 5 Behandlungsräume und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ausreichend Personal und habe gedacht, warum soll ich jetzt nochmal ein Risiko eingehen, wieder erhebliche Kredite aufnehmen, um mich zu vergrößern, wenn ich doch auf der anderen Seite die Situation habe, dass fast alles abbezahlt ist und in Anführungsstrichen mir gehört. Ne? Das war also damals der Gewissenskonflikt, den ich hatte. Und
aber was hat dich dann dazu bewogen, es doch zu machen?
Mich dazu bewogen, es doch zu machen, hat tatsächlich haben mehrere Komponenten. Also zum einen habe ich gedacht, vielleicht ist es gar nicht so eine dumme Idee. Und dann war Miete Top Mallorca 23 für mich total interessant, weil ich einfach sehr viele Einblicke bekommen habe, was alles noch möglich ist. Und da waren verschiedene Firmen, die mir einfach aufgezeigt haben, was alles möglich ist und was es für einen Benefit haben kann, wenn man diesen Weg doch gehen kann. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu vergrößern und quasi in der gleichen Räumlichkeit bleiben kann. Ne? Ohne Umzug, sondern wenn ich einfach sage, wir machen einen Durchbruch und werden größer, weil dann verliere ich nicht mein Standing mit der Physiotherapie, dass die Leute wissen, wo die Physio ist, sondern wir ergänzen das einfach und es ist nicht ein neuer Standort und neu eröffnen, sondern wir machen es jetzt einfach mal so. Ne? Und im Nachhinein muss ich sagen, ich danke all diesen Leuten, die mir da...
Komm, nennen sie, wir verlinken sie.
also tatsächlich muss ich da sagen, bin ich sehr dankbar für auch Thomas Kämmerling und KWS, die mir am Anfang gezeigt haben, was alles möglich ist, was so ein super geholfen beim Start. Ne? Da sind auch noch verschiedene Firmen, die wir drin haben. Das sind mit Stolzenberg, mit dem Thomas Coach, da sind, ist E-Gym natürlich, Stratos und allen, die da noch dabei sind. Wir haben mittlerweile in Galileo mit Markus Neugebauer und Senso Pro mit dem Uwe Kallin und so. Also wir haben tatsächlich viel mehr jetzt mittlerweile da drin stehen, als ich eigentlich dachte und mir vorgestellt habe. Und das ist aber dem geschuldet, dass das Team das einfach super macht, dass das super umsetzt, dass die Leute momentan happy sind und zufrieden sind und da bin ich also sehr dankbar und über diese Geschichte wie Meet the Top sind wir ja erst auch mit vielen Leuten in Kontakt gekommen, wo ich heute den Kontakt sehr schätze.
An der Stelle kurz mal eine Frage. Jetzt hast du gerade aufgezählt, was alles bei dir drinsteht. Ich habe kurz im Kopf mal mit überschlagen, weil teilweise kenne ich die Preise, weil das Sachen sind, die wir auch haben. Jetzt kommen wir aber aus einer anderen Grundsituation, nämlich aus dem Fitness mit natürlich auch schon damals anderen Umsätzen und anderen Voraussetzungen. Wie rechtfertigst du die Investitionen für dich und den Anschaffungspreis und den Return on Invest, um es mal betriebswirtschaftlich also ich frage es bewusst provozierend, weil das Thema hatten wir ja eben schon mal. Also wo siehst du den Mehrwert außer deinem persönlichen Spaß? Aber der sollte jetzt mal im Praxisalltag vielleicht dann außen vor sein.
In erster Linie habe ich mein eigenes Fitnessstudio. Das ist schon mal schön. Ich wäre jetzt rechtfertige den Return on Investment in meiner Gesundheit. Aber dann haben wir natürlich, da musst du ja unterscheiden, also die E-Gym-Geräte und der Zirkel, die Rechtfertigung ist die, dass die Leute ein sehr einfach, intuitiv nutzbares Trainingstool haben, wo eine faire Mitgliedschaft bezahlt wird, die mir quasi diesen Trainingsbereich finanziert. Und auf der anderen Seite haben wir Sachen, die die Therapeuten sehr positiv nutzen können, ob das ein SensoPro oder ein Galileo ist, einfach oder jetzt unsere Wald-Performance-Messungen. Die Therapeuten kriegen einfach die Möglichkeit, die Physiotherapie so ein bisschen auf ein anderes Level zu bringen als das klassische, ich stehe an der Bank und behandle immer in einer 1-zu-1-Situation, sondern wir wollen im Grunde genommen Therapieerfolg messbar machen. Und wir wollen auch unsere Therapie irgendwo mit Daten belegen können, die anders sind als ich habe das so gefühlt. Und wenn ich dann Daten habe, wie jetzt Koordinationsprobleme oder ähnliches, dann kann ich die halt mit entsprechenden Trainingsgeräten auch schön unterstützen. Und diese Möglichkeit hatte ich tatsächlich jetzt vorher nicht. Und der Return of Invest ist dann der Therapeut ist glücklicher und du kommst dann in die Situation irgendwie, dass vielleicht sich das rumspricht, dass Therapeuten auch gerne bei dir arbeiten. Ne? Das ist ja auch gar nicht so unwichtig.
Heute. Ich wollte gerade sagen, das war ja der Punkt, auf den ich eigentlich raus wollte, weil wir das eben auch schon mal so für uns als Zwischenfazit festgestellt haben, dass viele von diesen, ich nenne es jetzt mal, therapeutischen Spielzeugen eigentlich erstmal keine große Notwendigkeit haben, dass aber genau diese Tools am Ende des Tages dafür sorgen, dass junge Therapeuten Bock auf dich als Arbeitgeber haben, weil das die Differenzierungsmöglichkeiten sind von der, ich nenne es jetzt mal, ohne wertend sein zu wollen, 0815 alteingesessene Standardpraxis, die halt 80% der Arbeit an der Bank verrichtet und keine Möglichkeiten oder abwechslungsreiche Möglichkeiten der Aktivität gibt. So, das ist für mich eigentlich schon der Hauptrechtfertigungsgrund, eine Investition in der Größenordnung zu machen, weil das wiederum dafür sorgt, dass du Mitarbeiter findest, die Umsatz für dich bringen, und das ist der eigentliche Return, ja, für mich aus meiner Sicht.
Den sehe ich absolut genau. Okay. Ne, also du hast dann immer ja zwei Kalkulationsmodelle. Entweder sagst du, der Return of Invest, der kommt wirklich durch ein Reinvest des Geräts, durch eine externe Geldquelle, oder du hast eben den Return of Invest, dass du jemanden begeistern kannst, für dein Team tätig zu sein, um dann darüber Umsatz zu generieren. Ne? Und das ist ja eigentlich das Schöne auch, dass du, weil heutzutage müssen wir ehrlich sein, das ist ja mit das schwierigste Problem, oder das größte Problem, was wir in unserem Bereich haben, ist, dass du Fachpersonal, auch motiviertes Fachpersonal bekommst. Und wenn du es so schaffst, über so Tools, die du dann entsprechend vermarktest, ne, das ist ja auch nochmal ein Teil, haben wir auch drüber gesprochen, dass du das ja auch so ein bisschen nach außen tragen musst und dann über diese Quellen, da seid ihr natürlich so ein bisschen auch Vorreiter und Inspiration für mich, ne, dass du über die Instagram, LinkedIn und Sachen, dass du da es schaffst, das, was du deinem Team ermöglichen möchtest, was dir als Therapeut selber vielleicht gefehlt hat, dass du das auch nach außen trägst und dass sich das irgendwo rumspricht. Ne?
Das ist eine sehr gute Vorlage für meine nächste Frage, die eigentlich die letzten Gäste, die jemand immer gestellt bekommen haben. Fachkräftemangel ist so für mich eigentlich so ein Unwort, aber ich kann auch große Töne spucken, weil uns dieses Problem tatsächlich nicht bekannt ist, bekanntermaßen. Aber wie ist deine Meinung dazu? Ich gehe immer mit der These rein, früher habe ich immer gesagt 80%, mittlerweile würde ich fast behaupten 90%. Fachkräftemangel in der Physiotherapie ist zu 90% ein hausgemachtes Problem und eigentlich ein Problem des Inhabers. Wie siehst du das?
Ich finde, das ist eine interessante Frage. Also die kannst du ja von zwei Seiten so ein bisschen betrachten. Fachkräftemangel heißt es, du kriegst keine Leute in deinen Laden oder gibt es überhaupt einen Fachkräftemangel? Ne?
Also rein rechnerisch würde ich behaupten, auf die Anzahl der offenen Stellen gibt es grundsätzlich zu wenig.
Physiotherapeut.
Ja.
Da bin ich bei dir. Ich hab jetzt das Glück, dass wir bei uns tatsächlich keinen Fachkräftemangel haben. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ab Oktober 8 Physios und ohne mich, also ich wäre der 9. quasi. Und wir haben jetzt die Situation auch, dass wir jetzt Teams geschaffen haben, wo wir dann Research machen, wo wir Organisationsmeetings haben in Teams, wo wir eben auch hingehen, dass wir unsere Physios als Trainer mal auf eine Therapiefläche stellen und sagen, guck mal, ob da irgendwelche Leute an den Geräten Hilfe brauchen und sowas, so dass wir quasi mehr Therapie weg von der Bank schaffen und dann auch nicht wirklich hinsichtlich Therapie, sondern einfach, was können wir besser machen, was gibt es für Möglichkeiten. Also da habe ich Glück, wir haben, uns abzukürzen, keinen Fachkräftemangel momentan bei uns in der Praxis und da ist vieles hausgemacht, aber ich glaube auch politisch ist vieles hausgemacht. Ich finde eine sinnvolle Verordnung von Therapie mit längerer Dauer und dafür teilweise weniger Behandlung durchaus sinnvoller, sodass ich glaube, es ist halt ein hausgemachtes Problem ein Stück weit, wenn ich meine Praxis so halte, dass keiner bei mir arbeiten will. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir teilweise zu viel Therapie verordnen, teilweise für Sachen, wo ich denke, da bräuchte man es nicht mehr und dafür bei anderen Sachen zu wenig. Dafür sind die Behandlungsintervalle zu kurz. Und
das ist eher ein gesundheitspolitisches Thema. Ne? Also da werden wir eh keinen Einfluss drauf haben können. Aber nein, das wollte ich das dann. Ist ja ein Podcast. Grundsätzlich ist Reden ja erwünscht, aber in dem Fall wollte ich jetzt nur mal kurz einhaken. Das Gesamtpolitische können wir ja nur sehr schwer beeinflussen, außer wir werden ja super aktiv in Gewerkschaften oder in Verbänden. Aber was ich sagen wollte, ist, dass das hausgemachte Thema, dass das ein praxisspezifisches Problem ist und dass da einfach in meinen Augen und wenn man sich jetzt hier ein Learning mitnehmen wollte, einfach zu viele alteingesessene Praxisinhaber noch schlafen, würde mich jetzt zu meiner nächsten darauf folgenden Frage führen, wenn du drei Tipps jetzt mitgeben könntest, die du in den letzten Jahren gemacht hast, die positiv dazu beigetragen haben, dass du noch aktive Bewerbungen erhältst und auch jetzt noch in Zeiten, wo andere Praxen angeblich 1,5 Jahren auf die Neubesetzung einer Stelle warten, Therapeuten für dich gewinnen könntest.
Tipp Nummer 1 für mich, was mir, glaube ich, sehr viel gebracht hat, ist, du solltest wirklich die sozialen Medien irgendwie nutzen. Wir brauchen keine Stellenanzeigen mehr im Stellenblättchen, sondern ich glaube, wenn du deine Praxis als Unternehmen auf Instagram, Facebook, LinkedIn irgendwo darstellst, dass die Leute sehen, okay, wenn ich auf diese Praxis irgendwo eine Bewerbung sehe und ich schaue mir diese Praxis an, ist die Praxis sichtbar oder nicht? Kann ich schon von außen einen Eindruck erhalten, wie die da arbeiten, was die da machen? Und könnte ich mir vorstellen, dass mir das Spaß macht? Und in der heutigen Zeit ist die Praxis irgendwo medial präsent. Ne? Das gehört einfach dazu. Das wäre Tipp Nummer 1. Also sei mutig mit dem Investieren auch in die Praxis, in der Außendarstellung. Tipp Nummer 2 wäre für mich definitiv, lerne anderen Menschen zu vertrauen und auch Aufgaben abzugeben, weil auch wenn ich früher für mich immer behaupten wollte, ich kann alles in meiner Praxis und das auch gut, ist es mittlerweile zu viel und ich muss anderen Leuten vertrauen, dass die Sachen für mich übernehmen und dass die traurige Erkenntnis für mich ist, die machen das oft besser als ich.
Okay. Ja, schon als traurig für dich, aber insgesamt ja positiv und spricht ja für dich und vor allen Dingen für das Team aber auch, ne, dass du das auch abgeben kannst, weil ich glaube, da scheitert es auch schon bei vielen dran, dass sie es nicht abgeben können und auch nicht abgeben wollen und auch umgekehrt es gibt ja heute super viele Möglichkeiten, sich externe Hilfe zu holen. Ne? Also jetzt mal in der niedrigsten Schwelle, man kann sich zu bestimmten Themen mit Sicherheit 500 Stunden YouTube-Videos reinziehen. Man könnte aber auch im höchsten Fall sich extern jemand einkaufen, der vielleicht in dem Thema, wo ich einen Bedarf habe, hochgradig spezialisiert ist und mir da weiterhelfen, um ein Problem zu lösen, was er vielleicht schon selber mal gelöst hat. Also das finde ich auch eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis, dass man seine Bubble verlässt halt irgendwo und sagt, ich kann das nicht gut, ich möchte das lernen, bitte zeig's mir. Oder umgekehrt, ich nehme mir selber die Zeit, vielleicht an dem Tag nicht an der Bank zu behandeln oder in der Praxis rumzumengen, sondern mal ein bisschen Research zu betreiben und zu gucken, was haben andere denn vielleicht schon gemacht oder was finde ich online über das Thema oder über mir so ein Buch jetzt ganz altbacken. Okay, das war Tipp Nummer 2.
Tipp Nummer 3 ist, jetzt ist schwierig, wirklich viele Sachen, über die ich dann nachdenke, was könnte ich jetzt sagen? Tipp Nummer 3 ist vielleicht, wenn du wirklich deinen Laden adäquat in der heutigen Zeit führen willst und genug Zeit haben möchtest für Ideen und Umsetzung und Entwicklung, dann kannst du nicht 40 Stunden an der Bank stehen. Das ist mein Feedback jetzt nach 2 Jahren mit Umbau und Reinvest und allem, was wir durchgemacht haben. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn das Team, was ich habe, nicht so hervorragend wäre. Und dennoch muss ich sagen, du kannst das ganze Volumen nicht in dem Umfang bewältigen und dich auch persönlich weiterentwickeln, von anderen lernen, die Sachen besser können als du, wenn du 40 Stunden an der Bank stehst. Ne?
Ohne da stehst du da, treten will, aber 40 Stunden ist ja noch wenig im Vergleich zu dem, was ich in manchen Gesprächen höre, was Leute angeblich noch selber in der Praxis an der Bank arbeiten. Ne? Da kommen die dann teilweise noch, Samstags habe ich immer meine Privatpatienten und montags abends kommt aber der schon seit 20 Jahren immer ein bisschen später und dann bist du ruckzuck auch bei 50 oder 60 Stunden. Und
ja, aber wenn du jetzt mal ehrlich bist, wenn du einen Laden hast, du bist der Chef und dann hast du vielleicht noch 3, 4 Angestellte oder mehr oder weniger, ist auch vollkommen irrelevant. Wenn du aber 60 Stunden an der Bank stehst, was und wann willst du denn für dein Unternehmen tun und was unterscheidet dich als Inhaber dann von einem ganz normalen Angestellten?
Nee, gar nichts. Das ist genau die Differenzierung in meinen Augen zwischen, ganz pragmatisch runtergebrochen, zwischen Selbstständigem und Unternehmer. Ja. Also selbstständig in der Definition selbst und ständig, ne? Ja. Oder ich bin Unternehmer und habe Zeit auch mal gezielt an meinem Unternehmen zu arbeiten und nicht im. Und das finde ich, also ich bin 100% d'accord mit deinen Top 3 Tipps. Ich hätte noch dazu gebracht und das ziehst du in meinen Augen, also zumindest seit ich dich auf meinem sozialmedialen und persönlichen Radar habe, auch par excellence durch, rauszugehen und Veranstaltungen mitzunehmen und Netzwerke aufzubauen und zu knüpfen, neu zu connecten und einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und zu gucken, okay, was hat sich denn die letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre verändert und was erzählen mir, und das hast du eben schon mal schön gesagt, was erzählen mir Leute, die sich in dieser Bubble schon bewegen, darüber, wie sich der Markt in den nächsten 2, 3, 4 Jahren vielleicht entwickeln könnte, um dem einfach schon positiv gegenüber oder gewappnet schon gegenüber zu stehen und nicht zu sagen, neu, blöd, will ich nicht, mache ich nicht. Mein Lieblingssatz in der Therapie, der brauchten wir früher nicht, haben wir schon immer so gemacht. Das ist in meinen Augen schon der Anfang vom Ende, ne, der Gedankengang. Ne? Internet, also wird sich nicht durchsetzen. Und ja. Also so bei uns auch so ein Gefühl, wie das Wort ist, ja, wir überlegen jetzt mal mit Facebook anzufangen. So, ja. Entschuldigung, wir haben 2025 so, ne?
Und wenn du überlegst, damit mal anzufangen, das heißt, bis das dann wirklich der Fall ist, ist ja schon wieder Aufzeitung.
Wir hatten auch schon Leute im Coaching, da scheitert schon mit dem Anmelden halt, ne? Also habe ich nicht verstanden, wie mache ich das? Naja gut, also wenn du guckst, wie viele hirnlose Idioten im Internet unterwegs sind, kann die Einstiegsschwelle nicht besonders hoch sein, eigentlich sich da anzumelden. Ne? Aber das liegt dann nicht am Können, sondern wahrscheinlich eher am Wollen oder daran, die Wertigkeit dessen nicht zu erkennen, was ja dein erster Punkt war, wobei Facebook jetzt nur ein Thema ist, aber ja. Soziale Medien generell, aber da gebe ich dir 100% recht, ne? In allen 3 Punkten.
Ist ja auch, also erstmal freut mich das, aber es ist ja auch so ein Punkt, was verbindest du mit Messen zum Beispiel und wenn du irgendwo hingehst, ne, also jetzt seit 2 Jahren ja auch ungefähr gehe ich dann regelmäßig auf die Messen und Mallorca und einfach der Hauptgrund ist das Netzwerken. Ne? Früher habe ich gedacht, als soll ich auf so einer Messe, hab doch alles in der Praxis, ich brauche ja nichts kaufen. Ne? Heute habe ich das Problem, ich gehe hin, sage, ich will eigentlich nur netzwerken, ich brauche nichts
vor. Und ihr wisst, der Panda, der hat keinen
Platz mehr.
Ihr könnt mir alles andrehen.
Der Panda hat keinen Platz mehr. Der will nichts kaufen und trotzdem, früher wollte ich nichts kaufen, bin deshalb nicht hingegangen. Heute gehe ich hin und zu Netzwerk, ich will nichts kaufen und kaufe trotzdem immer irgendwas. Aber der Hauptpunkt, warum ich jetzt auch zum Beispiel wieder auf die Therapie in Düsseldorf gehe, ist ja, dass ich Leute sehe, dass ich mich unterhalte, dass da irgendwas Positives bei entsteht. Und ich war jetzt auch auf der Zukunft Personal und habe mich da mit Sparkfield getroffen. Habe ich ja gesagt, auch schon bei LinkedIn, das sind super nette Typen. Ich finde das Gerät cool. Ich habe mich auf dieser Messe vollkommen lost gefühlt, weil ich nichts sah, was da sonst ausgestellt wird, irgendwas anfangen konnte. Aber nichtsdestotrotz gehe ich jetzt auf die Therapie und es ist einfach schön, die Leute zu sehen und einfach gemeinsam an etwas zu arbeiten, was unsere Physiotherapie-Landschaft besser werden lässt und weg von dem, ich stehe einfach nur an der Bank und ich bin der Masseur und ich renk dich ein und ich heile dich. Also, dass wir dieses Verständnis kriegen, wir müssen den Patienten mit ins Boot nehmen und wir sind nicht die Heiler, sondern wir müssen überlegen, was können wir tun, um gemeinsam mit dem Patienten so eine Allianz zu schaffen, um besser zu werden. Das ist so die Idee, die ich irgendwo mittlerweile von der Physiotherapie habe und warum ich auch gerne mich mit vielen Leuten unterhalte. Ne?
Die Idee und die Gedanken dazu sehe ich von dir ganz oft auf LinkedIn und das war jetzt tatsächlich auch mein nächstes Stichwort. Auch ein ganz häufig Gesprächsthema, wenn wir irgendwo mit Praxen uns austauschen, das Thema LinkedIn, was ist das? Brauche ich das? Und bisher habe ich das immer so propagiert, dass ich gesagt habe, bei uns ist es ein wahnsinnig toller Ort, um uns auf einer positiven Ebene auszutauschen. Also ich habe ganz viele Kontakte mit anderen Praxisinhabern, mit denen ich auch heute noch im Kontakt stehe. Heiko Pfeiffer zum Beispiel in Hamburg, damals auf LinkedIn kennengelernt. Marvin Großkrüger, Fit im Norden. Ne? Haben wir so eine Norddeutschland-Tournee gemacht, haben uns mit denen quasi per LinkedIn kennengelernt, verabredet und sind dann hingefahren, um uns mit denen auszutauschen, weil wir die als Experten in diesem Bereich schon erachtet haben und das sieht schon auf dem Level das Thema Spielen, auf das wir gerne mal irgendwann kommen wollen würden. Jetzt hast du mir aber eben erzählt, dass du tatsächlich mit LinkedIn jetzt, und das bewundere ich, weil das ist mir noch nicht gelungen, was geschafft hast, was du jetzt gerne erzählen kannst.
Das Feedback war einfach von einer Bewerberin, dass sie tatsächlich uns auf LinkedIn gefunden hat und das überzeugt hat und das finde ich ganz schön, weil den Social-Media-Content im Bereich Facebook und Instagram, den machen 3 Mädels aus meinem Team und die machen das hervorragend und die machen das so gut, wie ich das niemals könnte. Diese Videos und Shorts und Reels, ich muss ja ganz echt zugeben, ich weiß nicht mal wirklich, wo der Unterschied ist. Und wenn ich dann gesagt kriege, Jan, kannst du von da irgendwo mal was online stellen, wenn du da bist, meistens mache ich es falsch und kriege ich danach die Info, dass das gar nicht so gut war, was ich gemacht habe. Bei LinkedIn ist es anders. LinkedIn ist für mich, das mache ich selber.
Bist du, das merkt man aber auch. Ne? Ich merke es immer, ich habe schon ganz viel Feedback gespiegelt bekommen von gerade Industriepartnern, die dich da sehr, sehr positiv wahrnehmen, weil du auch immer sehr gute Reaktionsquoten ja hast. Ne? Also wenn ich mir deine Posts angucke, ist immer sehr viel Interaktion. Das finde ich schon mal sehr gut, aber glaube ich auch, weil du sehr viel deiner inneren Gedanken nach außen trägst auf eine angenehme Art und Weise. Und bei Facebook wird ja viel geheult. Ne?
Genau.
In physiotherapeutischen Gruppen wird ganz, ganz viel geheult.
Und es ist immer sofort die Abteilung Attacke bei Facebook. Es ist entweder du postest was und dann kriegst du ein Like oder es gibt immer noch einen
Hater.
Genau, es gibt immer die, die sind dagegen. Und diese Physio-Gruppen bei Facebook, es stellt irgendwer eine Frage. Meist muss man zugeben, ist die Frage schon 100-mal gestellt worden und dann kommen immer wieder diese Bashing-Antworten. Das ist für mich nicht mehr schön. Bei LinkedIn ist es so, da kannst du wirklich noch, zumindest habe ich das Gefühl, vernünftig deine Gedanken darstellen und die Reaktionen sind irgendwo angenehmer.
Konstruktiver. in der Regel auch positiv oder konkret sehe ich aus. Genau. Bei Facebook sage ich immer, du postest ein Bild von einer Wiese im Sonnenuntergang und irgendeiner wird schreiben, ja, du stehst auf einer seltenen Blume und das Handy, das Foto hast du gemacht mit dem Handy und mit einem Lithium-Ionen-Akku, wo kleine Kinder in Afrika für sterben. So, ne? Und vielleicht einer von tausend wird sagen, Mensch, schönes Bild.
Genau.
Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. So, ne? Und bei LinkedIn sehe ich es auch so, da ist sehr wenig Negativität im Spiel. Eher umgekehrt. Ne? Also ich finde es oft konstruktiv.
Ja.
Eher, ne? Also an der Stelle dann der dringende Appell für alle, die LinkedIn noch nicht wahrgenommen haben. Ich habe es immer gebetsmühlenartig wiederholt, meldet euch an, aber du bist der lebende Beweis dafür. Man kann auch damit Mitarbeiter für sich gewinnen. Das ist mir tatsächlich noch nicht gelungen, eins zu
wenn du möchtest.
Kannst du mir ein Coaching verkaufen?
Ich sehe Coaching für LinkedIn.
LinkedIn Masterclass. Jan Zahn.
Nee, also da bin ich, ja, absolut. Ich finde, LinkedIn ist für mich, vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Social-Media-Rückzugsort, wo ich etwas teilen kann und zumindest davon ausgehe, dass nicht irgendwer sich sofort darüber beschwert, sondern dass es, vielleicht ist es ja auch in dem Fall einfach so, dass da die Leute in deinen Kontakten, keine Ahnung, was sehen. Also du hast eher so ein Gefühl, ja, die verstehen, was ich meine. Ne, also die sehen das ähnlich und da finde ich tatsächlich diese Reaktion eher positiv und auch konstruktiv. Die Leute können auch vernünftige Sätze schreiben oder zu fluchen und, und das ist so, da fühle ich mich am meisten zu Hause. Instagram habe ich noch nicht wirklich verstanden, dass ich ja einfach nur Bilder, aber das kommt sehr gut an.
Also, grob zusammengefasst, und dann finde ich, Facebook ist immer, alles ist kacke und alles ist scheiße. Instagram ist immer alles auf Hochglanz poliert. Ja, du kriegst immer Depressionen, weil du denkst, jeder führt ein geileres Leben als du. Ja, das ist eigentlich ein armer Schlucker. Ja. Und bei LinkedIn ist irgendwie so die eine positive Sache eben.
Genau.
Ich mal nur, ne?
Und TikTok kann ich mich nicht so äußern, aber das ist auch
ja, da haben wir eben schon drüber geredet. Ne? Das ist ein anderes Problem. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt gerade im beruflichen Kontext, wobei es Praxen gibt, die ich sehe, die da sehr aktiv sind, für die das augenscheinlich einen Mehrwert hat. Ne? Aber ich sehe es immer so als, wobei sich das eigentlich auch nicht mehr in Alter differenzieren lässt, aber eine Kinder- oder Jugendlichenplattform eigentlich, wo der Spaß so im Vordergrund steht, wobei sich das auch ein bisschen gewandelt hat, wobei ich immer
das ist super schnell
den konstruktiv den Kritikern sage, so, ne, also selbst wenn du davon ausgehst, da werden nur Kinder, sind die Kinder und Jugendlichen von heute deine Patienten und Mitarbeiter von morgen und übermorgen. Also aus dem Blickwinkel würde es sich zukunftsträchtig schon lohnen, da ein bisschen was reinzutun. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, aus unserer Erfahrung ist Insta da eigentlich im Moment zumindest der größte.
Ja, die Leute wollen ja schön sehen, ne? Die wollen ja Hochglanz, ne? Es sieht ja toll aus und das ist ja auch bei uns, die Videos sind ja auch alle gute Laune, lustig, ne? Motivierend, das sieht schön aus, ist immer gleiche Aufmacher und so, das ist halt cool. Ich kann es schon verstehen. Es ist
an der Stelle aber schön. Ganz wichtig, vielleicht der Hinweis zu sagen, für alle, die dich jetzt gerade mit dem Gedanken tragen, damit zu beginnen, das, was ihr widerspiegelt über eure Praxis oder über Berufsalltag, sollte schon der Wahrheit entsprechen. Ne? Also wir sind
natürlich
nichts, eine falsche Welt vorzugaukeln und wir sind am Mond, wir sind eben auf Augenhöhe und der Chef ist nie da und es ist aber sowieso Bitchfight, jede große Pause da, weil alle sich gegenseitig hassen. Also das wäre schon ziemlich schwierig, sage ich mal. Also
man muss authentisch bleiben.
Der alte Spruch, tu Gutes und sprich darüber, der ist halt, mach coole Arbeit, sei ein netter Chef, biete optimale Arbeitsvoraussetzungen, biete eine abwechslungsreiche therapeutische Tätigkeit und zeig es in Videos, in Reels oder Shorts.
Ja, pass auf, was ist?
Möchte kurz sagen, also ich glaube, Short, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, Short ist das YouTube-Format und Reel ist im Prinzip das Insta-Video im Hochkant-Format.
Und dann gibt es ja immer noch was, wo du draufklicken kannst, was dann aber irgendwie am nächsten Tag weg ist und das andere bleibt auf deiner Seite.
Nee, das ist eine Story.
Genau, Story.
Social Media Grundkurs.
Ich
verkaufe dir Instagram. Masterclass, tauschen. Du bringst mein LinkedIn bei und ich bring dir Instagram bei.
Ja, das ist, also da bin ich nicht so firm drin. Aber ich bin, das ist das, was ich dann meinte mit Punkt 2 oder 3. Muss lernen, Verantwortung abzugeben an Leute, die es besser können.
Ja, sehr, sehr richtig. Führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Du machst ja zumindest bei LinkedIn sehr viele Gedanken über die Therapie der Zukunft. Mhm. Für alle, die ja nicht folgen, wie siehst du Physiotherapie, ich sag mal jetzt auf einem kurzen Horizont, bis 2030?
Das ist eine Frage, die kann ich dir nicht wirklich beantworten. Ich glaube einfach, wir wissen...
Bauchgefühl. Was denkst du, wird dich die nächsten 2-3 Jahre jetzt vielleicht KI getrieben? Demografischer Wandel, wird sich da jetzt wahnsinnig viel ändern? Oder denkst du...
Ich glaube tatsächlich, in erster Linie, wir müssen gucken, was machen die Kassen wieder. Ne? Ich denke aber, ich glaube nicht, dass sich auf diesem kurzen Horizont so viel ändern wird, weil die Maschine ist relativ festgefahren. Was ich mir für Gedanken mache, wäre zum Beispiel hinsichtlich der Blanko-Verordnung, wenn die kommen, für untere Extremität auch und jetzt schon für die Schulter. Meine Idee ist, wir müssen irgendwie Physiotherapie messbar machen. Wir müssen darum hole ich mir diese Sachen, die irgendwo eine Testung geben, ob das ein MuoAct mit den EMGs ist, ob das ein Wald Performance mit dem Dynamometer oder die Wald Forstex sind. Ne? Ich möchte eine Seca-Analyse auch. Ne? Das kann ja manchmal einem schon zeigen, ey, mal pass auf, du bist wirklich viel zu dick. Ne? Du solltest da was tun. Das kann ich dir sogar nicht nur im Spiegel, sondern auch mit Daten belegen. Wir haben in der Physiotherapie, finde ich, viel zu wenig den Anspruch, irgendwas messbar zu machen. Wir gehen immer noch hin und fühlen alles. Aber wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten zu sagen, wir erzeugen eine Messung, ein Ergebnis und wir haben das als Grundlage und dann behandeln wir dich 10-mal und dann messen wir wieder und dann gucken wir, was kommt da raus. Weil manchmal ist es schon interessant. Ich hatte das jetzt gerade mit einer Schulter nach einer Fraktur und die sagte, ja, nee, sie hat wirklich Bewegungseinschränkungen. Und dann gibst du immer das Dynamometer und lässt die wirklich mal die komplette Bewegung machen und du misst die Bewegung und es kommt raus, im Rechts-Links-Vergleich hat sie fast gar kein Defizit. Aber die hat halt ein totales Kraftproblem, was du dann wissen konntest. Dann habe ich dieses Ergebnis und dann muss ich nicht hingehen und die 10-mal im Liegen behandeln und die Kapsel mobilisieren, weil sie hat kein Gelenkproblem. Es hilft uns ja auch ein Stück weit. Was muss ich an Therapie machen? Und das wäre so ein Anspruch, den ich hätte und den Weg, den ich mir wünschen würde. Lasst uns doch irgendwie Physiotherapie messbar machen und unsere Ergebnisse messbar machen, weil dann kann ich auch dem Arzt zeigen, guck mal, das haben wir gemessen oder in der Krankenkasse und das habe ich gemessen. Da ist die Einheit zwischen, ich bin hingekommen und wir haben diesen Menschen in seinem Problem besser gemacht. Und das ist was ich als schönes Ergebnis in der Physiotherapie fände. Und dann kann man, wenn man jetzt nicht ganz so technikaffin ist und sagt, ich messe das, sondern hat man eine PDF erzeugt und hat dann aber gar keine Ahnung, was da drin steht, dann kann man die schnell in ChatGPT hochladen und dann kann man das Ergebnis interpretieren lassen und dann haben wir die KI auch dabei.
Setzt aber voraus, dass Leute wissen, was ChatGPT ist. Also das erlebe ich leider auch noch so oft. Also ich habe es, will es jetzt gar nicht, eigentlich gar nicht so laut sagen, aber vor 3 Wochen, glaube ich, erst mal im Studioleiter liebe Grüße an der Stelle, Chrissy, näher gebracht, dass es eine massive Arbeitserleichterung darstellt, Standard-E-Mails einfach zu diktieren und gerade so formulieren zu lassen, dass sie auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und Syntax sinnvoll sind. Aber ich glaube, da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren. Aber man muss halt offen sein für so Tools. Und ich glaube, gerade da, und da sind wir bei einer ähnlichen Grundproblematik wie beim Thema Social Media, haben wir halt leider noch mit sehr vielen auf einer Generation zu tun, die da relativ unaufgeschlossen sind in dem Bereich, warum auch immer. Ne? Die sagen, hands-on ist das einzig wahre und meine Hände sind heilende Wunderwerke, ne? Und alles andere wird den Faktor nicht ersetzen können. Gehe ich auch als Nicht-Therapeuten ein Stück mit. Ich denke, das Thema Zuhören, anfassen, angefasst werden, spielt bei vielen eine psycho- oder psychosoziale Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. Also ich glaube, Physiotherapie wird nicht durch eine Maschine ersetzt werden können. Das ist auch nur meine bescheidene Meinung als Nicht-Therapeut. Aber ich denke, da bin ich auch 100% bei dir. In den Bereichen, wo sie unterstützend oder verstärkend sogar vielleicht wirken kann, macht es schon Sinn, sich zumindest dahingehend zu öffnen, dass man sagt, ich gucke es mir mal an, wo wäre theoretisch ein Mehrwert für mich als Therapeut, aber vor allen Dingen auch für meine Patienten und vielleicht im dritten Schritt auch gegenüber den Kostenträgern als Rechtfertigung, warum bin ich denn das Geld wert, was ihr mir bezahlt.
Ja, Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist, den du mir genannt hast, ist das mit dem Anfassen, mit dem Zuhören. Deshalb glaube ich auch nicht, dass diese digitalen Gesundheits-Apps uns ersetzen können, weil du hast immer noch die zwischenmenschliche Komponente. Und es ist was anderes, wenn ich einen Rückenschmerz habe und mir hört jemand zu, mich fragt jemand, gibt es irgendwas, was dich beschäftigt? Komm, wir gucken mal, hast du eine Einschränkung? Hast du wirklich eine Verspannung? Und ich höre dir einfach mal zu, was deine Geschichte ist und warum du hier bist. Und ich fasse dich auch mal an. Ich gebe dir damit ja eine gewisse Sicherheit. Das ist was anderes, als wenn ich vor meinem Handy sitze und da die Antwort eintippe und dann zeigt er mir Übungen. Es sind nicht immer nur Übungen. Das ist ein ganz wichtiger Teil davon. Und nichtsdestotrotz habe ich einen Physio, der ist jung. Also
das bin ich doch auch.
Das ist nur ein bisschen jünger als wir, aber der ist seit 2 Jahren erst Physio. Der hat vorher IT gemacht, macht jetzt hier das und hat eine totale Affinität für Hands-off, Therapie in Bewegung und sowas. Und der war vorher in einer anderen Praxis, nur Hands-off gearbeitet. Und jetzt ist er bei mir und jetzt sagt er letztens zu mir, also er für sich hat auch schon mitgenommen, dass es ja doch immer mal wieder wichtig ist, auch die Leute anzufassen, zuzuhören, auch mal die zu behandeln. Das ist ein nicht zu vergessender Teil der Physiotherapie, der durchaus seine Berechtigung hat und dazugehört. Und für mich erstmal auch nicht zu ersetzen ist, wir müssen es nur schaffen, von diesem, ich behandle dich und mach mich unersetzbar, weil ich dich ja behandle, hinzu, wir machen eine Allianz aus Patient und Therapeut und sagen, wir fangen an, ich höre dir zu, du erzählst mir dein Problem, ich fasse dich auch mal an, wir gucken, wie fühlt sich deine Muskulatur oder dies oder das an, hinzu, wir müssen aber auch gemeinsam etwas bewegen, denn ohne Bewegung wirst du nicht im, ich kann immer nur für den muskuloskeletalen Physiotherapie teilreden, alles andere kann ich nicht, nur das kann ich, ne, glaube ich jetzt. Das Einzige, was ich gelernt habe und in meiner Ausbildung wurde alles andere vergessen, von daher bin ich da ganz gut aufgehoben.
Alles gut, von mir brauchst du nicht rechtfertigen, weil ich hab noch nicht mal vom muskuloskeletalen Teil Ahnung.
Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir schaffen, komm in die Bewegung und mach selber auch irgendwas. Du hast eine Eigenverantwortung für deinen Körper und deine Eigenverantwortung heißt nicht, du gehst zum Arzt, holst dir eine Verordnung und legst dich auf die Physiotherapie-Liege, sondern du musst dann auch was tun. Ich glaube, deshalb sind wir erstmal, zumindest in der kurzen Sicht, nicht zu ersetzen, weil das kann eine digitale Gesundheits-App nicht und das kann auch ChatGPT nicht. Und ja, das ist so.
Bin ich auch 100% bei dir. Ich denke auch, dass der Faktor, dass Menschen erkennen müssen, dass sie eigeninitiativ was machen müssen in den nächsten Jahren. Und wenn man sich da mal ganz vorsichtig die Zahlen der Krankenkassen anschaut, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die über kurz oder lang gezwungen sein werden, ihren Leistungskatalog nochmal massiv zu reduzieren, dass die Leute verstehen werden müssen, dass sie, wenn sie ein Problem haben, sich nicht mehr darauf verlassen können, dass die Kasse das irgendwie regelt, indem der Doc ein Rezept ausstellt, was die Kasse zu 100% übernimmt, sondern dass das Thema Eigenverantwortung, und da sind wir in meinen Augen beim Training als Königsklasse der Eigenverantwortung, dass Menschen dazu kommen werden müssen, dass sie in dem Bereich was tun und nicht mehr erwarten können, der Physio regelt das schon. Ne? Der Physio wird der Initiator sein vielleicht dann, der sagt, okay, wir gucken jetzt 3, 4, 5 Mal zusammen und danach, wenn du aber nicht mit dem gleichen Thema in 6 Wochen wieder hier stehen willst, musst du heute verdammt nochmal anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen und das Thema in die Hand zu nehmen. Ich zeig dir wie.
Genau. Ja, und ich denke auch, dass wir irgendwann da hinkommen werden, auch wenn das jetzt wieder, wir wollen keine Erhöhung und sowas, aber ich glaube auch, dass wir verstehen müssen, dass Gesundheit ist kein Supermarkt ohne Kasse, ne? Also du kannst nicht erwarten, nur weil du irgendwas in die gesetzliche Versicherung einzahlst, dass für dich immer alles übernommen wird. Und es ist ja bei allem anderen, ist es ja selbstverständlich. Du schließt eine Kfz-Versicherung ab und du unterschreibst den Vertrag, bis 500 Euro ist Eigenanteil. Du hast überall einen Eigenanteil. Und bis zu einer teilweise wirklich höheren Summe, meinem Tierarzt und sowas, bezahlst du alles selber in der Regel. Oder du hast auch eine Hundeversicherung, für die du wieder extra zahlst. Oder Tierversicherung. Aber in der gesetzlichen Versicherung erwarte ich, ich bezahle ja schon meinen Beitrag, jetzt soll die Kasse den Rest zahlen. Und alles, was extra kostet, nee, mache ich nicht.
Aber witzigerweise an der Stelle, bei einem Tier oder bei deinem Auto, zweifelt oder zögert gerne auch nur eine Minute. Ein Lämpchen, Motorkontrollleuchte, zack, bist du bei ATU. Der Hund geht komisch, zack, bist du beim Tierarzt. Ja. Bei dir selber, ach ja, kommt alleine, geht alleine. Ne? Und das, was du gerade sagst, diese Erwartungshaltung gegenüber der Kasse, das stört mich schon seit 15 Jahren auch im Fitnessbereich, dass die Leute ankommen und sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Rezept für Reha-Sport oder Prävention, die Kasse soll jetzt mal auch was für mich machen.
Ja, ja, ja.
Ja, die Kasse ist nicht dafür da, dass sie was für dich macht. Die Kasse ist ein Gesamtsystem, wo du halt einbezahlst fürs Worst-Case-Szenario, aber nicht für ein kleines Zimt allein in dem Sinne. Ne?
Ja. Ja, und das siehst du ja immer wieder. Also das sehen wir jetzt zum Beispiel bei uns im Trainingsbereich, dass du die fitten Leute, die bei uns Mitglieder sind, das sind die, die auch immer da sind. Ne? Die Ja, ich weiß, ich müsste was machen. Ja, komm, ich mach das jetzt mal. Die kommen auch am Anfang vielleicht ein paar Mal, danach kommen sie immer weniger. Ne? Das ist die haben das nicht verstanden, noch nicht, dass sie eine Eigenverantwortung hier im Körper haben.
Aber es liegt auch so ein bisschen in der Natur des Menschen, ne? Dass man, wenn äußere Umstände dazu führen, dass man was machen muss, dann macht man es eine Zeit lang. Aber sobald das Problem weniger ist oder verschwindet vorerst oder
es erfolglos bleibt.
Ja, dann wäre aber nur zu hinterfragen, ob man vielleicht irgendwas falsch gemacht hat. Ne? Aber zumindest mal der Zeitraum, ist das Problem zumindest kleiner wird, wenn es ein körperliches Gebrechen ist, ist alles gut. Und danach wird der Mensch halt wieder faul, weil er sagt, ja, das Problem ist ja weg, jetzt kann ich wieder aufhören. Aber zu verstehen, ja, wenn ich nicht will, dass das Problem auf der gleichen Stelle oder auf der anderen Seite oder wie auch immer in einem halben Jahr wieder da ist, hätte ich die Zeit einfach sinnvoll genutzt bis dahin und hätte einfach konsequent weitergemacht und nicht nur punktuell gearbeitet. Ich sage mal das Beispiel aus der Schule, wenn du weißt, der Lehrer kontrolliert die Hausaufgaben nicht, dann hast du es in der Regel auch nicht gemacht, also ich zumindest.
Ja, ich aber.
Gut, wenn du jetzt, deswegen sitzen wir beide jetzt auch hier.
Wenn du wusstest, er kontrolliert sein, habe ich sie morgens schnell abgeschlossen.
Wenn überhaupt, habe ich sie ab von meinem Kumpel. Ich habe diese Woche übrigens eine Einladung bekommen zum 25-jährigen Abi-Treffen. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Ich habe gesagt, 25 Jahre ist schon ziemlich lange. Und das bedeutet ja, also ich bin ja mindestens 18 plus 25. Na, ziemlich genau.
25?
Also ich habe 2001 Abi gemacht.
Was bist du denn für ein? Du bist doch 82.
Ja, ja.
Oder nicht?
Ja, bevor wir uns jetzt hier im untherapeutischen
Kontext
verfusseln hier, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme technisch einwandfrei war, weil ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm mit dir. Und ich denke,
wieder.
Ja, angenehm ist sowieso immer, aber jetzt heute auch zumindest mal für die Außenwelt nachvollziehbar. Ich freue mich immer, wenn du zum Austausch hier bist oder wenn wir uns generell sehen. Das finde ich sehr angenehm und ich kann nur jedem ans Herz legen, dir bei LinkedIn zu folgen. Und wenn er auf Austausch mit einem ambitionierten Praxisinhaber aus ist, dich nicht nur bei uns, sondern gerne auch bei dir zu melden, weil ich glaube, Menschen wie du tragen massiv zum Ansehen und zu einer positiven Ausrichtung dieses Berufsbildes, dieses ehrenwerten Berufsbildes bei. Und ich hoffe einfach, dass die Außenwelt das genauso wahrnimmt, wenn man dich beobachtet und wenn man diese Podcast-Folge gehört hat. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Besuch und deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit nochmal hier austauschen.
Sehr gerne. Das war sehr schön. Ich danke dir auch nochmal und ich kann das nur zurückgeben. Also es ist immer wieder schön. Ihr habt immer wieder Ideen, die mich auch weiterbringen. Und ich glaube, nur über ein gemeinsames Netzwerken und Entwickeln der Therapie kommt man weiter. Und von daher danke ich dir, dass ich hier sein durfte. Und es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Das war Praxisgeflüster, der Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.
Ey, du hast Bock zu therapieren und fragst dich, wo denn? Was? Komm zu Physio Family nach Koblenz. Mit unserer Gang ganz schnell nach oben. Woanders behandeln macht doch no sense. Yeah.